Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Ruhe statt Massenauflauf zu Olympia. Die Bevölkerung in Tokio ist dieses Wochenende angehalten, zu Hause zu bleiben. Japan verzeichnet Rekordinfektionszahlen. Wir schauen an diesem ursprünglich geplanten Eröffnungswochenende in die Gastgeberstadt und wir fragen Hockey-Olympiasieger Tobias Hauke, wie die Verschiebung sein Karriereende und seine Lebensplanung beeinflusst hat. Nach der Affäre um Geheimtreffen mit FIFA-Boss Gianni Infantino legt der Schweizer Bundesanwalt Lauber sein Amt nieder. Weht jetzt ein neuer Wind in der Schweizer Justiz? Das ist ein Thema hier. Der Amateursport darf sich wieder weitgehend öffnen. Trotzdem gibt es Misstöne an der Basis im Fußball. Darüber berichten wir. Und wir sprechen über eine Dokumentation über den Tour de France-Sieg von Jan Ullrich und den bitteren Nachgeschmack. Wir beginnen mit dem Großereignis, das keines wurde, zumindest nicht in diesem Jahr. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio hätten dieses Wochenende begonnen. Die Pandemie hat eine Verschiebung um ein Jahr erzwungen und im Austragungsort sorgt das außerdem für Aufschub eines anderen Vorhabens. Es geht um das Ziel, Japan durch den Sport als weltgewandtes Land zu präsentieren. In der Krise aber schottet man sich zur Sicherheit erst einmal wieder ab, berichtet Felix Lill.
Unity in Diversity, Einheit in Vielfalt. Dieses Motto hat die Menschen in Japan immer wieder daran erinnert, wofür die Olympischen Spiele von Tokio stehen sollen. Der Gastgeber ist ein weltoffenes Land, in dem alle Farben zu Hause sind, wo sich jeder wohlfühlen kann. Für Japan ist das eine Ansage. Während zwar viele der Spitzensportler einen Migrationshintergrund haben, besitzen kaum 2% der Bevölkerung einen ausländischen Pass. Die Regeln zur Immigration sind besonders streng und ein Antidiskriminierungsgesetz gibt es nicht. Tokio 2020 sollte dabei helfen, ganz Japan einen Internationalisierungsschub zu verschaffen, auch durch die vielfältigen Herkünfte der besten Sportler im Land. Aber daraus wird erstmal nichts, denn einerseits gibt es nun erstmal kein Olympia und andererseits ist das Land seit dem Ausbruch der Pandemie ohnehin wieder in alte Muster verfallen. Die Grenzen sind dicht, aus den meisten Ländern der Welt kann man derzeit nicht nach Japan reisen. Nichts zu machen. Die Pandemie erfordert diese Maßnahmen, findet die Regierung. Doch das Krisenmanagement erntet harsche Kritik. Denn bei den Sicherheitsmaßnahmen sind Ausländer nicht berücksichtigt worden. Während zum Beispiel japanische Staatsbürger auch in der Pandemie ein- und ausreisen dürfen, gilt das Gleiche bis jetzt nicht für in Japan lebende Ausländer. Auch dann nicht, wenn sie ein japanisches Arbeitsvisum haben. Außerdem erhalten japanische Studenten, deren Nebenjobs ausgefallen sind, jetzt Finanzhilfen. Austauschstudenten aus dem Ausland kommen hierfür nur in Frage, wenn sie besonders gute Noten haben. Einheit in Vielfalt?
Das ist ja genau dieser unglaubliche Widerspruch und führt zu extremen Frustrationen innerhalb der ausländischen Community hier in Japan und lässt einen die ganze Sache auch mal in Frage stellen. Ja, wie gewünscht ist man eigentlich?
Beschwert sich Barbara Holthus, stellvertretende Direktorin am Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio. Mit der Ungleichbehandlung von in Japan lebenden Ausländern muss die Soziologin selbst gerade Erfahrungen machen. Um ihren kranken Vater zu besuchen, ist sie vor kurzem von Japan nach Deutschland gereist. Ob sie danach aber wieder nach Japan einreisen darf, weiß sie noch nicht sicher. Es gibt zwar mittlerweile die Möglichkeit, unter humanitären Bedingungen doch aus- und einreisen zu dürfen. Ob das auf sie zutrifft, scheint aber unklar. Holthus, die sich für die Olympischen Spiele als freiwillige Helferin angemeldet hat, fühle sich wie eine Bürgerin zweiter Klasse.
Gerade auch die Olympischen Spiele, ja, dieses Motto Unity in Diversity. Man hat sie am liebsten natürlich als Touristen, ja, damit sie auch möglichst viel Geld einbringen, die Ausländer, aber auch als Arbeitskräfte. Aber die sind in diesen ganzen Regelungen jetzt in der Pandemie völlig vergessen.
Vergessen hat man in Japan auch dieses einst so feierlich propagierte Motto. Das beobachtet jedenfalls Daisuke Tanno. Der Soziologieprofessor der Konan-Universität in Kobe ist einer der profiliertesten Forscher in Japan zum Thema Faschismus. Tanno beobachtet, dass Ausländer im Land immer wieder diskriminiert werden.
Japan ist ein tolles Land, wenn es um Gastfreundlichkeit geht, solange die Gäste zahlen. Aber das ist ein oberflächliches Verhältnis zur Welt. Da geht es um ein Kundenverhältnis. Die fremden Leute als Menschen akzeptieren, als Menschen, die auch im selben Land leben, das ist eine andere Frage. Mich überrascht nicht, dass Ausländer jetzt besonders diskriminiert werden. Japans Immigrationsregeln haben sich ja nie wirklich geändert. Das Motto Einheit in Vielfalt hat hier nie eine Bedeutung. Man wollte die Diversität in der Gesellschaft nie wirklich erhöhen.
Die Veranstalter würden widersprechen. Vor einem guten Jahr sagte Masa Takaya, Sprecher des Organisationskomitees, in einem Interview:
Tokio 2020 hat immer gesagt, dass dies Spiele für alle sein werden. Wir wollen alle mit einbeziehen, auf vielen verschiedenen Wegen, so sehr es nur geht.
In dieser Woche, unmittelbar vor dem ursprünglich geplanten Olympiastart, war von den Organisatoren niemand für ein Gespräch verfügbar. Man schlägt sich mit den durch die Verschiebung steigenden Kosten rum. Und mit dem Problem, dass auch deshalb nur noch kaum ein Viertel der japanischen Bevölkerung dafür ist, dass nächstes Jahr Olympia in Tokio steigt. Auf die Frage aber, ob die scharfe Diskriminierung von Ausländern nicht auch im Widerspruch zum Motto von Tokio 2020 steht, würde man wohl antworten, das ist Sache der Politik. Sinngemäß sagte dies jedenfalls Toshiro Muto, CEO des Organisationskomitees, auf einer Pressekonferenz vor gut einer Woche.
Im Moment haben die Krisenbekämpfungsmaßnahmen gegen die Pandemie oberste Priorität. Was all diese Maßnahmen angeht, werden wir ab Herbst dieses Jahres besprechen, wie wir da vorgehen können. Die Diskussionen werden von der japanischen Regierung angeführt werden. Dabei wird es auch um die Einreiseregelung gehen.
Unterdessen wird vor allem für Athleten über Lockerung der Einreisebestimmung laut nachgedacht. Ohne die gäbe es ja keine Wettkämpfe. Und falls die Pandemie in den nächsten Monaten halbwegs unter Kontrolle sein wird, sollen die zuletzt verschärften Bedingungen auch wieder rückgängig gemacht werden. Aber auch dann wird man sich in Japan wohl kaum auf die Weise öffnen, wie es das Motto Einheit in Vielfalt vermuten ließe. Auch in Zukunft würden Ausländer ausgegrenzt werden und Olympia hätte daran auch ohne die Corona-Krise nur wenig geändert, glaubt Daisuke Tano.
Für den Sport werden zwar immer mehr Menschen mit diversen Hintergründen im Land sichtbar. Und da stimmt es dann auch, insofern wird das Land vielfältiger. Aber für die gesamte Gesellschaft stimmt das eben überhaupt nicht. Der Slogan Einheit in Vielfalt, der Spruch ist schön, die Vorstellung. Aber mehr als das ist es leider nicht.
Das war ein Beitrag von Felix Lill. In Tokio herrscht Ungewissheit, aber auch bei Athletinnen und Athleten auf der ganzen Welt. Selbst wenn sie sich schon qualifiziert haben für die Spiele, noch steht die Frage natürlich im Raum, ob die Spiele dieses große sportliche Ziel für viele SportlerInnen, ob sie überhaupt stattfinden werden. Und wenn ja, wie? Nur eines ist klar, nicht nur dieser Sommer, sondern teilweise die ganze Lebensplanung steht erst einmal Kopf. So ist es auch bei Tobias Hauke, zweifacher Olympia-Goldmedaillengewinner mit der deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Nach Peking, London und Rio wären die Spiele von Tokio seine vierten und wohl auch sein Karriereende. Bei der Gesprächsaufzeichnung habe ich ihn als erstes gefragt, wie seine Lebensplanung durch das alles durcheinander geraten ist.
Ja, die Verschiebung der Olympischen Spiele hat die Lebensplanung, würde ich mal sagen, so ziemlich auf den Kopf gestellt. Ist ja klar, ich bin jetzt 32 und die Olympischen Spiele sollten ein sportlicher Abschluss nochmal werden für mich. Dementsprechend war auch Beruf, Familienplanung und alles, was dazugehört, ein bisschen auf die Zeit danach ausgerichtet. Und die ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit oder sagen wir zumindest um ein Jahr verschoben. Und das hat natürlich einen großen organisatorischen Aufwand erzeugt, den man erstmal dann nach so einer mentalen Enttäuschung vor allen Dingen auch, die ja erstmal entsteht, erstmal hinkriegen muss.
Ja, war da erstmal eine Leere in Ihrem Kalender und vielleicht ja auch im Leben? Und wie schnell haben Sie umgeplant?
Also eine Leere war da eigentlich gar nicht. Vielleicht ein paar Stunden natürlich eine Enttäuschung. Andererseits muss man natürlich sagen, die paar Tage vor der Verschiebung hat ja schon vieles darauf hingedeutet, dass es dazu kommen wird. Es gab aber zumindest ein paar Stunden Zeit, sich da auch schon mal drauf vorzubereiten. Und wie schon angedeutet, ich habe eine 2-jährige Tochter, die Leere, sage ich mal, direkt ausgefüllt hat. Die Stunden, die man dazu gewonnen hat, die waren im Nachhinein auch wirklich sehr schön und auch wertvoll in der Familienzeit, die man einfach verbracht hat. Nichtsdestotrotz war der Plan natürlich ein anderer und rein für das Sportlerherz schon sehr schwer, dann natürlich auch zu verarbeiten. Ich bin aus dem Knorpelschaden zurückgekommen und habe mich da durchgekämpft mit einem klaren Ziel vor Augen und das Ziel ist dann auf einmal weggebrochen. Das ist natürlich für jeden Sportler dann schon schwierig, das zu verarbeiten.
Man kennt das ja von vielen Athletinnen und Athleten, die eben in diesen 4-Jahres-Zyklen auch denken und planen. Und einige Athletinnen berichten ja auch davon, dass bei ihnen diese Verschiebung erst einmal komplett den Stecker gezogen hat, was so eine sportliche Motivation dann auch anging. Wie war das bei Ihnen?
Bei mir war das eigentlich nicht so. Also das liegt vielleicht auch an dem fortgeschrittenen Alter und vielleicht auch an der Verletzungshistorie, die ich in den letzten Jahren seit 2016 quasi eigentlich, also nach den Olympischen Spielen fing das so ein bisschen an.
In Rio?
Genau, hatte. Habe ich eigentlich keinen Tag auch richtig Pause gemacht. Also ich habe weiter trainiert, weil ich auch wusste, dass es meinem Körper wahrscheinlich anders als bei Mitte 20 hier nicht so wahnsinnig gut tut, wenn man jetzt erstmal 3 Monate Leerlauf lässt. Sondern habe gesagt, solange jetzt für mich die Entscheidung noch nicht getroffen ist, ob ich die Olympischen Spiele nochmal spiele oder nicht, gehe ich erstmal davon aus, meinen Körper auf Top-Niveau zu halten. Habe versucht, das so auch durchzuziehen. Und dafür, muss ich auch sagen, bin ich auch irgendwie Sportler aus Leidenschaft. Das bringt mir auch viel zu viel Spaß, als dass ich es nur in Anführungsstrichen für die Olympischen Spiele auch mache. Und dementsprechend hatte ich die sportliche Motivation, die hat mir eigentlich gar nicht gefehlt. Es hat einfach nur ein Ziel auch gefehlt, ne? Was natürlich schon dann ein paar Prozent am Ende des Tages ausmacht, wenn man weiß, am 24. Juli ist irgendwie das größte sportliche Ereignis. Ist natürlich eine andere Motivation, als wenn ich weiß, ich trainiere für mich so ein bisschen, ohne zu wissen, wofür jetzt eigentlich am Ende ist.
Warum wollen Sie denn überhaupt noch dabei sein? Also das ist jetzt eine Frage, die ich mir stelle. Es wären ja Ihre 4. Spiele inzwischen. Sie hatten ja Ihre Olympia-Erfahrung schon. Da hätten Sie ja genauso gut sagen können, diese Hängepartie, die mache ich jetzt nicht nochmal mit.
Ja, das hätte ich sagen können, klar. Es wäre vielleicht auch der einfachere Weg gewesen. Aber ich habe es ja eben schon mal angedeutet, ich mache den Sport aus Leidenschaft und ich mache ihn immer noch jeden Tag sehr gerne. Und am liebsten messe ich mich mit den Besten der Welt. Und das tut man normalerweise bei den größten Sportveranstaltungen der Welt. Und das sind immer die Olympischen Spiele. Und dementsprechend war das für mich von vornherein klar, eigentlich immer schon in meiner Karriere. Ich habe immer gesagt, solange ich noch gut genug bin oder gut genug sein werde, um auf allerhöchstem Niveau Sport zu machen, will ich das auch tun. Danach kommt ein Lebensabschnitt, der sehr lang ist, in dem ich das nicht mehr machen kann, dieses Sport auf allerhöchstem Niveau zu betreiben. Irgendwann ist halt vom Körper auch vorbei. Und ich wollte meine Zeit, die ich den Leistungssport betreiben kann, gerne so lange wie möglich ziehen und dehnen. Und ich sehe mich jetzt mit 32 natürlich schon im fortgeschrittenen sportlichen Alter. Man muss ja auch ehrlich sein. Aber man sieht es ja auch immer wieder, auch jetzt gerade in anderen Sportarten, dass auch mit Mitte 30 man noch zu den Besten der Welt zählen kann, wenn man dann diszipliniert ist. Und dementsprechend war das für mich das Ziel, das auch nochmal weiter durchzuziehen.
Wie stark treibt Sie denn der Gedanke um, dass das, wenn Sie im kommenden Jahr stattfinden, ganz andere Olympische Spiele wahrscheinlich werden? Abgespeckt, was Zuschauende angeht und die sich ja vielleicht auch wegen des Virus nicht ganz so locker anfühlen.
Ja, das ist schon etwas, was jetzt natürlich immer von Tag zu Tag etwas präsenter wird, weil es ja doch immer deutlicher sich abzeichnet, dass vielleicht die Olympischen Spiele nicht so stattfinden können, wie ich sie zumindest kenne aus der Vergangenheit. Und das wird es natürlich schon auch anders machen und wahrscheinlich auch, ja, man kann es vielleicht besonders nennen, wenn man es positiv sehen will, aber wahrscheinlich auch nicht ganz so, wie soll ich sagen, so atemberaubend, wie die anderen Spiele waren, für einen Sportler sein werden. Und das ist natürlich schon ein Punkt, der immer dazugehört, ne? Also das ist schon schwierig, das so auszuleben, aber ich hoffe trotzdem, dass wir nächstes Jahr vielleicht in der Situation sind, dass wir tolle Spiele in Tokio erleben können.
Wie konkret ist der Gedanke, dass Sie da selber Herr des Geschehens bleiben wollen, um möglicherweise auch zu sagen, es ist mir nicht sicher genug?
Ja, das ist klar, das muss es auf jeden Fall sein, also für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es für alle ist, aber die Entscheidung am Ende des Tages kann und muss jeder Sportler ja auch für sich sehen und treffen und das werde ich auch tun. Und das ist aber auch bei uns in der Mannschaft klar und deutlich, dass jeder die Entscheidung für sich selber treffen kann und das wird auch bis zum Ende des Tages so sein, davon gehe ich aus.
Was wäre denn so ein Szenario, bei dem Sie sagen, dann ist es mir nicht sicher genug?
Ja, man muss mal sehen. Ne? Jetzt aktuell ist es ja einfach so, dass es weltweit ja unterschiedlich ist. Also ich meine, glücklicherweise ist es in Deutschland ja so, dass wir aktuell zumindest die Situation haben, dass es ganz gut im Griff zu sein scheint. In anderen Ländern ist das nicht der Fall. Und wenn das bis zum Start der Olympischen Spiele auch so ist, dass wir ganz unterschiedliche Situationen auf der Welt haben, keinen Impfstoff haben und die Pandemie unterschiedlich stark ausgeprägt ist, dann ist das mit Sicherheit eine Situation, in der eine Unsicherheit entsteht, mit der man nicht die sportliche Leistung abrufen kann und nicht das genießen kann, wie man es eigentlich sollte.
Jetzt ist es natürlich für Sie relativ komfortabel, was die berufliche Perspektive angeht. Sie arbeiten im Familienunternehmen und haben da vielleicht im Vergleich zu anderen Athletinnen und Athleten ein Luxusproblem, weil Ihr Job sicher ist. Fällt Ihnen die Entscheidung auch deshalb leichter, im Gegensatz vielleicht zu anderen Athleten, die da vielleicht erst nach den Spielen anfangen können, zu arbeiten oder sich dann überhaupt mal entscheiden müssen, was sie denn tun?
Ach, das weiß ich nicht. Da müssten Sie theoretisch mehrere Athleten gleichzeitig fragen. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Athleten, die noch gar nicht im Beruf stehen, sondern am Studium beispielsweise gefangen sind. Für die ist es, glaube ich, deutlich einfacher zu sagen, ich studiere in Anführungsstrichen ein Semester oder 2 Semester länger, als für mich, der jetzt klar, Sie haben das schon angesprochen, im Familienunternehmen tätig ist, aber auch da habe ich eine Planung gehabt und würde gerne die Geschäftsführung auch zeitnah übernehmen, habe da jetzt intensive anderthalb Jahre auch schon hinter mir. Also als einfach würde ich es nicht abstempeln. Es ist natürlich, wie Sie sagen, eine komfortable Situation, aber ob das einfacher ist als für andere Sportler, das kann ich nicht so bewerten, das weiß ich nicht.
Jetzt ist das wahrscheinlich das erste Mal in Ihrem Leben, dass Sie, zumindest in Ihrem Erwachsenenleben, dass Sie so lange unverletzt pausiert haben oder auch keine Wettkämpfe hatten. Welche Lehren haben Sie denn aus dieser Corona-bedingten Pause für sich als Mensch und auch als Athlet gezogen?
Ja, als Athlet muss ich sagen, ich habe auch eine Zeit lang beim Fußball gearbeitet, 6 Jahre beim HSV, und habe da immer gesehen, dass die Fußballer diese klassische Off-Season haben und in der Zeit viel an ihrem Körper trainieren konnten, was sie in der Wettkampfphase eigentlich nicht gemacht haben. Für uns als Hockeyspieler in dem Kalender mit Nationalmannschaft und Bundesliga gab es diese Off-Season nie, und ich habe diese Corona-Zeit quasi dazu genutzt, mal eine klassische Athletik-Block einzuschieben, den man vielleicht schon mal hätte früher machen müssen. Also das ist meine Lehre, die mir jetzt für meine Karriere wahrscheinlich nicht mehr viel bringt, weil ich schon etwas älter bin, aber zumindest für alle Jüngeren ist es mit Sicherheit ein Lerneffekt. Und allgemein im sozialen Leben, glaube ich, habe ich ja vorhin schon angedeutet, ich habe eine tolle Zeit verbracht während Corona und habe, glaube ich, gelernt, viele Sachen positiv zu betrachten, auch wenn sie vielleicht gar nicht so positiv sehen, und zu schauen, dass man überall das Beste rausziehen kann und muss oder sollte. Und lehrreich auf jeden Fall.
Hockey-Nationalspieler Tobias Hauke bei uns im Deutschlandfunk. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Es ist nicht in Ordnung, wenn sich ein Chefankläger mindestens 3-mal geheim mit einem Mann trifft, gegen den er ermitteln soll. Wie im Falle des schweizerischen Bundesanwalts Michael Lauber und FIFA-Boss Gianni Infantino. Dass das wahrlich nicht in Ordnung ist, das urteilte jüngst auch das schweizerische Bundesverwaltungsgericht. Es sah die Amts- und Treuepflicht des Chefanklägers schwer verletzt. Und dass er mit dem Verbleib in seinem Amt, seiner Behörde nur schaden würde, das hat jetzt auch Michael Lauber selbst eingesehen. Er hat seinen Rücktritt angeboten. Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung war maßgeblich daran beteiligt, diese Geheimtreffen aufzudecken. Jetzt ist er am Telefon. Herr Kistner, das Ganze ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Was hat denn aus Ihrer Sicht den letzten Ausschlag gegeben für Laubers Rücktritt?
Also ich denke schon, dass er grundsätzlich seine aussichtslose Position erkannt haben wird, nachdem ihn das Schweizer Bundesverwaltungsgericht als oberste Instanz der Lüge und der Absprache zur Lüge, das ja auch noch, geziehen hat. Und deshalb hat Lauber ja erklärt, er könne das Amt nicht länger ausüben, wenn er so bezichtigt wird, auch wenn er selbst stur weiterhin abstreitet, gelogen zu haben. Hinzu kommt, dass ihm der Personenkreis aus Justiz und Politik, der ihn bisher über jede Vernunft hinaus gestützt hat, sicherlich eine Art Schmerzgrenze signalisiert haben dürfte. Und diese Schmerzgrenze ist durch so ein Bundesgerichtsurteil natürlich erreicht. Das lässt sich nicht einfach ignorieren. Und außerdem könnte die Frage der Prozesskosten eine Rolle gespielt haben. Lauber hätte dafür ja gerne den Staat eingesetzt. Das hat aber nicht geklappt. Und nach fachlicher Einschätzung könnte allein bis jetzt der Gesamtaufwand schon bei gut 40.000 Franken liegen.
Ist es denn aus Ihrer Sicht mit der Personalie Lauber getan?
Also sicherlich nicht. Er hat seit 2012 an der Spitze der Bundesanwaltschaft einen erkennbar abhängigen Betrieb um sich herum geschaffen. Einerseits sind gute Leute gegangen, andererseits haben beispielsweise seine beiden Stellvertreter bei der Disziplinaruntersuchung gegen ihn ein ungutes Bild abgegeben, indem sie sich auf seine Seite geschlagen haben, was etwa die Kooperation, die mangelhafte in dieser Ermittlung anging, und das aus freien Stücken, wie sie behauptet haben. Pikante Fragen gibt es auch zu anderen Bundesstaatsanwälten, speziell zu solchen, die mit den FIFA-Ermittlungen befasst waren. Zu klären ist zum Beispiel noch, ob bei dem ominösen dritten Treffen Lauers mit Infantino, das ja alle Beteiligte vergessen haben wollen, auch einer der ermittelnden Staatsanwälte mit am Tisch saß. Die Indizien sind stark, die Dementis eher wackelig. Also jetzt dürfte erstmal ein externer Jurist übernehmen, der diesen ganzen Scherbenhaufen zusammenkehren soll.
Es stellt sich ja immer die Frage auch nach einem gewissen System. Was ist denn symptomatisch an der Art der Reaktion der Behörden im Umgang mit dem Fall Lauber?
Also symptomatisch ist vor allem, dass der Mann mit seiner Strategie so lange durchkam, dass er sogar im Herbst 2019 noch im Amt bestätigt wurde durch das Parlament, obwohl da bereits haarsträubende Fakten zu seiner Rolle bei den FIFA-Ermittlungen bekannt waren, inklusive des berühmten kollektiven Blackouts bezüglich des letzten Infantino-Treffens. Lauber war einfach extrem gut vernetzt in der Justiz. Er war auch in der Konferenz der Staatsanwälte verankert beispielsweise, die gar keine Bundesangelegenheit ist. Und zugleich war er einer der höchsten Geheimdienstler oder Geheimdienstaufseher. So viel strukturelle Macht, so viel Königswissen natürlich auch, sind offenbar geeignet, einen schwer belasteten Chefankläger zu stützen. Ein Bundesanwalt, der von Ermittlungen der eigenen Behörde bereits ausgeschlossen war. Und auch deshalb ist nun wichtig zu sehen, ob der ja eigens für die Causa Lauber Infantino installierte Sonderstaatsanwalt Stefan Keller eine Strafvermittlung gegen die beiden eröffnen wird.
Es wird ja seit Jahrzehnten kritisiert, dass die Schweizer Justiz zu verbandsfreundlich ist. Ist der Rücktritt jetzt ein Indiz dafür, dass sich der Wind dreht?
Also das sehe ich noch nicht so. Die Schweiz hat mit einem Masterplan vor gut zwei Jahrzehnten die Weltverbände gezielt ins Land gelockt. Man wollte das mausgraue Banker-Image auffrischen und sich als globale Sportzentrale präsentieren. Sehr viele kamen und erkennbar ist seither, dass auch ein, sagen wir mal, sehr fürsorglicher juristischer Umgang mit Sportfunktionären Teil dieser Abmachung zu sein scheint, auch wenn das nirgendwo so niedergeschrieben ist. In der Schweiz fühlen sich Sünder aus der Finanzwirtschaft und aus dem Sport gut aufgehoben. Dazu passt, dass dort auch der Weltsportsgerichtshof CAS residiert. Dieser CAS, dessen Nähe zu Verbänden wie dem IOC, das sogar seine Richter ausgesucht hat, von ordentlichen Gerichten immer wieder gerügt wird. Und dieser CAS wird nun selbst massiv von außen bedroht. Die amerikanische Justiz verabschiedet gerade ein neues Anti-Doping-Gesetz, das es Bundesbehörden wie dem FBI ermöglicht, überall auf der Welt zuzugreifen, wo im Falle von Sportbetrug amerikanische Interessen berührt oder US-Dollar bewegt werden. Und das könnte den Zuständigkeitsbereich und den Machtbereich des CAS massiv reduzieren.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über die Schweiz und die Behörden. Dabei ist es ja auch die FIFA, die da Teil des ganzen Skandals ist. Was ist denn für Sie und Ihren Chef Infantino durch diesen Fall noch zu befürchten?
Also ich denke zunächst mal, da gibt es nicht so viel zu befürchten. Vielmehr ist schwer zu hoffen, dass Infantino für seine klar erkennbaren Amtsverfehlungen zur Rechenschaft gezogen wird. Das ist nun dringend notwendig. Und mit dem Bundesanwalt ist das ja nun sogar schon passiert. Und wenn Infantino endlich zur Rechenschaft gezogen wird, wäre das für die FIFA nichts weniger als die bestmögliche Lösung. Sie kann dann aus der Umklammerung eines Autokraten, der ja auch eine tiefe Spaltung im Fußball verursacht hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass Infantino ja nun wirklich eine sehr polarisierende Figur im Weltfußball ist. Die FIFA kann dann in eine neue Ära geführt werden. Europa, Südamerika, die wichtigsten Fußballkontinente, aber auch große Teile Asiens und Afrikas stehen heute schon gegen ihn, auch ohne all diese Affären, über die wir hier gerade reden. Und zur Erinnerung sei nur nochmal genannt, dass er vor zwei Jahren versucht hat, die FIFA-Rechte hinter dem Rücken aller Gremien, aller zuständigen Gremien im Weltfußball an ein arabisches Investorengremium zu verscherbeln. Also Infantinos Thron wackelt gewaltig. Die Feststellung des Schweizer Bundesverwaltungsgerichts, in Absprache mit anderen gelogen zu haben, richtet sich ja auch voll gegen ihn. Und schon deshalb müsste der Sonderermittler Keller nun ein Strafverfahren gegen ihn und Lauber eröffnen. Dann wiederum müsste das FIFA-Ethikkomitee mit einer Sperre reagieren, was möglicherweise auch jetzt schon möglich wäre, eben wegen des Lügenurteils. Und Infantino müsste all das überzeugend entkräften. Ansonsten kann dieser Mann unmöglich länger die Fußballwelt regieren.
Thomas Kistner war das, Sportredakteur von der Süddeutschen Zeitung. Danke für das Gespräch, Herr Kistner. In zwei Tagen, am 27. Juli, jährt sich erneut der Tour de France-Sieg von Jan Ullrich aus dem Jahr 1997. Ein strahlendes Kapitel im deutschen Sport, das nicht lange währte und zu einem der düstersten wurde. Deutschlands erster und einziger Tour de France-Sieger fiel tief im Angesicht des internationalen Radsport-Doping-Sumpfes. In Ullrichs Team Telekom, aber wohl im nahezu ganzen Profi-Radsport. Die Autoren Ole Zeisler und Ben Wotzny haben über dieses Ereignis mit bitterem Nachgeschmack eine einstündige Dokumentation für den Norddeutschen Rundfunk gemacht und den Titel dafür bewusst zweischneidig formuliert: Deutschland, kein Sommermärchen. Und was man im Radio explizit dazu sagen muss, das K bei kein steht in Klammer. Ich konnte mit Ole Zeisler über den Film sprechen und habe ihn als erstes auf die Anspielung mit dem Sommermärchen angesprochen. Hatte dieses Ereignis für ihn den Stellenwert einer Fußball-WM?
schwierig einzuordnen, weil der Radsport 1997 natürlich überhaupt nicht den Stellenwert des Fußballs hatte und bis heute aus anderen Gründen mittlerweile auch nicht mehr hat oder nie hatte. Deshalb ist das schwierig vergleichbar, aber wenn man die Euphorie und den Starkult um eine Person in der Form von Jan Ullrich nimmt, so ein Heldenstatus-Ding, was ja in Deutschland sehr gerne zelebriert wird, dann ist das mindestens mal vergleichbar, weil es auch so ein klassisches Sommerding ist, wo alle so lagerfeuermäßig vorm Fernseher saßen und das verfolgt haben. Deshalb ist das meiner Meinung nach in der Rückbetrachtung nur von der Euphorie her gesehen schon vergleichbar. Das würde ich schon so sehen, wenn man sich nur in die Zeit zurückdenkt, ja.
Und Sie lassen ja in dem Film die Euphorie begrenzt auf das Jahr 1997 stehen, die historischen Stimmen, um das auch nochmal erlebbar zu machen. Und der Beigeschmack mit dem Wissen von heute schwingt aber natürlich mit, ohne dass ein Erzähler das alles jetzt nochmal einordnet. Was war da Ihre Intention mit dieser Erzählweise?
Ehrlich gesagt, ich könnte es zynisch sagen, wir wollten unsere eigenen Hände so ein bisschen in Unschuld waschen. Nicht in journalistischer Unschuld, aber so ein bisschen den Zuschauer allein damit lassen, wie wirkt das mit dem Wissen von heute. Einfach stehen lassen, so ganz viele Dinge. Ich weiß nicht, ob es gelungen ist, aber ich habe so in den ersten Repliken jetzt den Eindruck, dass es scheinbar ein wenig gelungen ist, aber ich finde es dann eine Herausforderung, aber auch gleichzeitig eine Motivation zugleich, dann nur mit Bildern von damals zu arbeiten, um wirklich dieses Gefühl erstmal nochmal heraufzubeschwören, was, glaube ich, jeder, der es mitverfolgt hatte, bekommen hat, aber dann auch mit gewissen Kapiteln in dem Film, ich sag mal, so eine gewisse Euphoriebremse wieder zu treten, die ja mit dem Wissen von heute, die man sich ja selber dann wieder setzen muss. Aber Euphorie ist ja schwierig steuerbar und das war aber bewusst die Intention, das ohne eigenen einzuordnenden Text, also Sprechertext, so wirken zu lassen und nur mit den O-Tönen, mit Leuten von damals oder die dabei waren oder die es heute noch begleiten.
Jetzt gibt es ja neben dem Historischen viele Erzähler aus der Zeit von damals in Ihrem Film, also sowohl Reporter als auch Radsportakteure. Wie viel kritische Haltung haben Sie denn da inzwischen vernommen?
Eigentlich gar nicht so viel. Also ich sag mal so, bei den Fahrern, mit denen wir gesprochen haben, speziell Rolf Aldag und Udo Bölz, die das zwar auch durch eine andere Brille natürlich heute sehen, mit all ihrer gewissen Reue und auch ihren gelernten Erfahrungen, fangen solche Leute, aber auch die Journalisten teilweise, auch jemand wie Herbert Watteroth, der, glaube ich, 40 oder 50 Tour de France begleitet hat, die kommen natürlich ins Schwelgen und ins Plaudern, weil das einfach vor so einem geistigen Auge natürlich Dinge waren, die schön sind. Also ich streite auch von mir selber nicht ab und das ist auch so ein bisschen auch der Ursprung des Films gewesen, dass ich bei YouTube diesen Antritt von Jan Ullrich auf der 10. Etappe gesehen habe mit Originalkommentar und dachte, krass, da saß ich auch irgendwie vorm Fernseher und habe gedacht, das ist nahezu Sporthistorie. Und dann gebar so die Idee, dahinter so einen Film zu machen mit diesen Zwischentönen, die bewusst gesetzt sind, um zu gucken, ja, aber es nimmt einen trotzdem ja irgendwie immer noch mit. Ich glaube, speziell mit dem Wissen auch von Ullrichs persönlicher Geschichte. So würde ich es mal versuchen zu deuten.
Jan Ullrichs Perspektive von heute fehlt ja in dem Film. Warum denn?
Ganz bewusst, weil wir da weder, ich sag mal, auf einen voyeuristischen Zug aufspringen wollten. Ich glaube, dass viele die Geschehnisse von vor anderthalb, zwei Jahren circa auf Mallorca erstens kennen, wir da aber weder ins Detail gehen wollen.
Da wurde im Boulevard viel über ihn berichtet.
Richtig, genau. Und es ist ja ein krasser Absturz gewesen, dass er danach auch noch im Frankfurter Hotel eine Prostituierte misshandelt haben soll und so weiter. Haben wir bewusst nicht gemacht. Wir wollten nur Triggerpunkte setzen, warum das mit so jemandem Menschen passieren kann, der für sowas A empfänglich ist und über dem B mit 23 viel zu viel scheinbar hereingebrochen ist, was er gar nicht bedienen konnte. Und das ist so, wird ja auch häufig gesagt, ein gewisses deutsches Phänomen. Ich glaube, ein bisschen was ist daran. Manchmal ist mir das auch zu dogmatisch, aber deshalb ist es bewusst rausgelassen, sondern wir wollten bewusst so ein bisschen erzählen, dass ich glaube, sowas jedem passieren kann. Jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber es rollt halt über einen was hinweg, was man nicht verpacken kann, vielleicht sein Leben lang gar nicht verpacken kann.
Im Online-Text des Norddeutschen Rundfunks zum Film steht sinngemäß, durch die neutrale Machart könnten sich Zuschauende selbst fragen, wie stehe ich heute dazu? Verraten Sie uns Ihre Haltung zu diesem Ereignis?
Ich bin da dazwischen. Ich bin da wirklich dazwischen. Also ich kann wirklich Menschen verstehen, die sagen, ja, die haben es alle gemacht. Meine Haltung zu Menschen wie Udo Bölz und Rolf Aldag ist eine differenzierte. Auch da gestehe ich irgendwo ein, die habe ich jetzt getroffen und ich fand das spannend, wie die darüber sprechen. Und ich fand es auch irgendwo okay, wie die heute darüber sprechen, auch wenn die 10 Jahre lang im Prinzip gelogen haben. Jan Ullrich hat im Prinzip bis heute gelogen, / nicht gestanden. Da ist meine Haltung ein bisschen eine andere. Auch da, glaube ich, ist der Zug abgefahren, weil viele es schlichtweg wissen. Also ich beziehe mich jetzt nur auf 97, ihm wurde ja später für spätere Jahre und Erfolge was nachgewiesen, was ihm auch aberkannt wurde. Aber meine Haltung zu 97 ist tatsächlich, ich kann mich an den Bildern, muss ich echt sagen, ein Stück weit immer noch ergötzen, kann aber auch sagen, da ist ein Schatten für mich selber drüber. Also ich muss mir da nicht so eine Klinke ins Hirn setzen und sagen, nee, du darfst das jetzt nicht, sondern ich schaue das und denke, ich finde das schön auf dem Champs-Élysées, ich finde das schön in Alpe d'Huez, ich sehe das selber, ich war da auch häufiger und habe mir das angesehen, weil ich finde, es ist immer noch ein Sport, der sehr visuell ist, sehr telegen ist, aber ich kriege das, glaube ich, halbwegs hin zu sagen, ja, aber das war nicht okay, speziell, weil so lange gelogen wurde und auch weiter so viel Mist da produziert wurde.
Der Autor Ole Zeisler bei uns im Deutschlandfunk über den Film Deutschland, kein Sommermärchen, die Tour de France 1997 beim NDR ausgestrahlt. Der Film ist auch in der Mediathek abrufbar. Kenias Läuferszene ist in der Corona-Krise im verordneten Stillstand. Alle internationalen Wettbewerbe sind ja abgesagt. Von denen leben sonst nicht nur Stars wie Eliud Kipchoge, sondern auch viele Nachwuchsathleten. Viele von ihnen werden womöglich nicht weitermachen. Sie sind statt Läufer wieder Farmer. Einzige Alternative sind im Moment virtuelle Laufveranstaltungen. Mehr Show als Sport, aber zumindest bringen sie ein paar Einnahmen, berichtet aus Kenia Antje Diekans.
Eliud Kipchoge, Weltrekordhalter im Marathon, läuft auf einer ungewöhnlichen Trainingsstrecke. Quer durch ein Reservat mitten in Kenia, wo in der Ferne Nashörner und Zebras grasen. Er wird begleitet von Wildhütern und von einem anderen Weltrekordhalter. Geoffrey Kamworor, der schnellste Mann auf der Halbmarathonstrecke. Er ist bis zum Schluss nicht außer Atem. Das war eine schöne Strecke für einen Lauf. Normalerweise werden hier ja auch Marathons gelaufen. Für mich war es ein nettes Abenteuer. Das Lewa-Reservat lädt eigentlich einmal im Jahr zu einer großen Laufveranstaltung ein. Sportler aus der ganzen Welt reisen dafür an. In diesem Jahr ist das wegen Corona nicht möglich, sagt Lewa-Manager John Kinoti. Wir haben den Lauf in unseren Herzen, aber in diesem Jahr steigen wir auf unsere Laufbänder oder rennen auf der Straße, wo immer wir sind. Denn wegen der Abstandsregeln können wir nicht zusammenkommen. Der Marathon wandelt sich zu einem virtuellen Sportereignis. Wer teilnimmt, schickt Videos oder Fotos von seinem Lauf, die dann ins Internet gestellt werden. Auch der kenianische Leichtathletikverband hat schon ähnliche Veranstaltungen organisiert. Der Vorsitzende Jackson Tuwai sah keinen anderen Ausweg. Das scheint jetzt die neue Normalität zu sein. Wenn ein Athlet trainiert hat und dann nicht antreten kann, ist das eine Verschwendung. Es entmutigt die Sportler. Als uns klar wurde, dass diese Pandemie nicht so schnell vorbei sein wird, mussten wir ihnen andere Chancen geben. Viele kenianische Läufer wären in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen an den Start gegangen. Andere bereiteten sich auf Wettbewerbe in Europa oder den USA vor. Das alles bringt außer Ruhm und Medaillen natürlich auch Geld. Stars wie Eliud Kipchoge müssen sich wegen ein paar entgangener Siegprämien und Sponsorengeldern keine Sorgen machen. Doch bei weniger berühmten Läufern sieht das anders aus. Unsere Athleten haben viel verloren. Manche werden sicherlich aufhören. Die ihr Geld gut angelegt haben, werden durchkommen. Aber gerade die neuen Talente werden viele Schwierigkeiten haben. Einige haben die Laufschuhe schon an den Nagel gehängt und sind stattdessen Farmer geworden oder arbeiten auf Baustellen. Um wenigstens einige Talente noch bei der Stange zu halten, verteilt der Leichtathletikverband Lebensmittelspenden. Auch Weltrekordhalter Eliud Kipchoge engagiert sich mit seiner eigenen Stiftung. Er fährt seit Monaten durch die Dörfer, in denen viele Läufer leben, und gibt Pakete aus. Nicht nur für die Sportler, sondern genauso für ihre Familien. Diese Athleten haben Eltern, sie haben Schwestern und Brüder, auch Großeltern. Die sollen auch alle Essen bekommen. Oft sind ganze Dörfer von den Einnahmen der Läufer abhängig. Talente wie Hanna Saloan sehen sich auch darum unter einem besonderen Druck. Die Nahrungsmittelspende wird ihr helfen, meint sie. Davor ist sie morgens oft schon mit leerem Magen an den Start gegangen. Die letzte Zeit war hart, denn ich habe trainiert, ohne zu essen. Aber du willst auch nicht mit dem Sport aufhören, weil dein ganzes Leben darauf aufgebaut ist. Also müssen wir weitermachen, trotz Coronavirus. Alle hoffen, dass bald wieder Laufveranstaltungen stattfinden, auch Spitzenathlet Eliud Kipchoge. Er trainiert selbst intensiv weiter für die nächsten Marathonwettbewerbe. Das helfe auch der Gesundheit. In diesen Zeiten von Covid-19 sollte jeder sich möglichst viel bewegen. Gehen, Radfahren, Schwimmen, jede Art von Sport, ganz egal. So werden alle auf der Welt fitter und bleiben gesund.
Das war ein Beitrag von Antje Diekans aus Kenia. Auch im Breitensport in Deutschland liegen hinter vielen Aktiven Monate der Entbehrung. Mit Kontaktbeschränkung und Abstandsregeln war der Sport erst gar nicht, dann nur sehr eingeschränkt möglich. Mittlerweile ist Kontaktsport ohne diese Regeln in den meisten Bundesländern aber wieder erlaubt. Aber man hört trotzdem noch Unmut. Die Vereine hatten mit Hygienekonzepten und Organisation in den letzten Wochen sehr viel um die Ohren und fühlten sich dabei nicht immer fair behandelt. Über die Hintergründe berichtet Matthias von Lieben.
Beim Berliner Fußball-Sechstligisten FC Stern Marienfelde steht beim Training am Mittwochabend das Aufwärmprogramm an. Und seitdem die Berliner Senatsverwaltung vor rund 2 Wochen Kontakt- und Mannschaftssport wieder ohne Einschränkungen erlaubt hat, geht es jetzt auch wieder mit vollem Körpereinsatz zur Sache.
Das ist für einen Trainer ein ganz wunderbares Gefühl.
Freut sich Trainer Tim Fiedler.
Immer darauf zu achten, dass jede Übung kontaktfrei stattfindet, ist eine große Hürde gewesen. Wenn das denn losgeht und in die Umsetzung zu gehen, so die Jungs immer zurückzuhalten und zu sagen, Moment, ein bisschen weniger Kontakt, lass mal, Ball mit Abstand, keine Einwürfe, nur ein Spiel, in Spielform sowieso nicht, alles mit Abstand, nur Zonenspiele oder so. Das war sehr umständlich. Jetzt kannst du auch einfach mal den Ball hochwerfen und sagen, so Jungs, Abschlussspiel, gibt Feuer, macht mal.
30 Spieler plus Trainer dürfen sich jetzt wieder gleichzeitig auf dem Spielfeld aufhalten. Alle eingetragen in Teilnehmerlisten. Auf dem Vereinsgelände müssen jedoch weiterhin Hygienevorschriften wie Maskenpflicht oder Zugangsbeschränkungen zur Umkleidekabine und sanitären Einrichtungen eingehalten werden. Anfang dieser Woche hat die Berliner Senatsverwaltung außerdem grünes Licht für den Wettkampfspielbetrieb gegeben. Schon an diesem Wochenende können wieder erste Testspiele ohne Zuschauer stattfinden. Ab 21. August soll dann der offizielle Spielbetrieb in den Amateurligen losgehen. Dann sogar mit einer begrenzten Zahl an Zuschauern und strengem Hygienekonzept. Mittelfeldspieler Lukas Görig spricht für seine Mitspieler beim FC Stern Marienfelde, wenn er sagt:
Jetzt wieder Training, Vollgas. Also wir freuen uns aber auf die Spiele, dass es dann wieder richtig losgeht und wieder in den Wettkampf einzusteigen.
Der Druck aus dem Amateurfußball auf den Berliner Senat war zuletzt größer geworden. Kurz vor den nun beschlossenen Lockerungen protestierten rund 250 Vertreter aus Berliner Sportvereinen vor dem Roten Rathaus. Auch mit Blick auf das benachbarte Brandenburg, wo Training und Testspiele schon seit Anfang Juli wieder möglich sind. Einige Berliner Mannschaften hatten einfach dort ihre Testspiele ausgetragen. Zu früh lockern wollte zwar auch Trainer Tim Fiedler nicht, dennoch hat er seinen Verein und den Amateursport während der Pandemie nicht immer gut aufgehoben gefühlt.
Der Fachverband selber, also der Berliner Fußballverband oder der DFB, da wären ein paar Dinge besser möglich gewesen, ja, auch in der Kommunikation mit den Vereinen. Ich hatte teilweise den Eindruck, dass ein paar Alleingänge dabei waren oder so Closed-Shop-Entscheidungen.
Eine Entscheidung konnte er zum Beispiel nicht nachvollziehen. Die Berliner Regionalligamannschaften und Jugend-Bundesliga-Teams durften mit Ausnahmegenehmigungen schon Anfang Juli wieder in das Training ohne Auflagen einsteigen. Genauso wie der Sechstligist Berliner SC, der wie 3 Regionalligisten noch im Halbfinale des Landespokals steht. Die Senatsverwaltung hatte Fußballer aus all diesen Bereichen zu Berufssportlern gemacht und sie damit privilegiert, während der restliche Amateurbereich weiter außen vor blieb. Ein Vorgehen, das auch bei Gerd Thomas, dem langjährigen Vorsitzenden des Berliner Vereins FC Internationale, für Entrüstung gesorgt hatte. In seinem Verein musste weiter mit Einschränkungen trainiert werden. Das hochklassigste Team des Vereins ist die erste Frauenmannschaft in der viertklassigen Berlin-Liga. Für Thomas eine Ungleichbehandlung, auf die er mit einem empörten, offenen Brief an Senat und Berliner Fußballverband antwortete.
Das ist nicht logisch, was da passiert ist. Diese Ungleichbehandlung, die ist ganz, ganz schlecht angekommen im Berliner Fußball. Wir finden das gut, dass jetzt wieder alle gleich behandelt werden. Es war ja im Vorfeld so, dass einige Mannschaften ganz normal mit Kontakt trainieren durften und 99% durften das nicht. Jetzt dürfen das wieder alle. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Trotzdem, in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Vorfälle, die ihn wütend gemacht haben. Beispielsweise als der Präsident von Fußball-Bundesligist Union Berlin, Dirk Zingler, den Wunsch äußerte, zum Start der kommenden Bundesliga-Saison vor ausverkauftem Stadion zu spielen und sich Andreas Geisel, der Berliner Senator für Inneres und Sport von der SPD, umgehend offen dafür gezeigt habe.
Weil ich hätte dann schon von einem Sozialdemokraten erwartet, dass er sich doch erstmal eigentlich solidarisch um die ganze Breite kümmert und nicht um den Lieblingsverein. Und ich finde, da muss er sich dann auch fragen lassen, wie groß das Herz für den Breitensport und für den Amateursport ist. Wir Breitensportler hätten uns natürlich schon mal gewünscht, dass da wirklich ein klares Zeichen kommt, dass man einfach mal sagt, hey, wir kämpfen wirklich für eure Interessen.
Zu wenig Einsatz für die Interessen des Amateursports während der Pandemie beklagt Thomas auch von Seiten des Berliner Fußballverbands, dem er schlechte Kommunikationspolitik vorwirft. Verbandspräsident Bernd Schulz kann die Kritik an seiner Person nicht nachvollziehen und schon gar nicht die Form der Kritik als offener Brief.
Wir machen viele Dinge nicht über die Öffentlichkeit, insbesondere wenn wir mit Senatsdienststellen verhandeln. Insofern kann von Abtauchen keine Rede sein. Und ich glaube, dass diese Arbeiten, die geleistet worden sind, innerhalb dieses Verbandes wesentliche Voraussetzungen waren, dass wir die Entscheidungen, so wie wir sie jetzt haben, auch erreicht haben. Die Vorwürfe gehen ein Stück weit ins Leere.
Die Vereine seien stets über alle Maßnahmen des Verbands informiert worden, sagt Schulz. Er sei nun zufrieden mit dem Ergebnis. Und man dürfe eins nicht vergessen, die Pandemie sei noch nicht vorüber. Daher habe der DFB vor 2 Wochen unter dem Namen Zurück ins Spiel auch ein Musterhygienekonzept veröffentlicht, das den Amateurvereinen bei der Rückkehr in den Spielbetrieb helfen soll. Darin unter anderem Empfehlungen für Maßnahmen bei positiven Testergebnissen. In Berlin müssen die Vereine den entsprechenden Bezirksämtern darüber hinaus wahrscheinlich jedoch noch individuelle Hygienekonzepte vorlegen. Auf Vereinsverantwortliche wie Gerd Thomas, den Vorsitzenden vom FC Internationale, kommt daher weitere Arbeit zu.
Wir sind aber natürlich bereit, die Dinge zu tun, die getan werden müssen, weil wir wollen ja nicht fahrlässig mit irgendwelchen Sachen umgehen. Wir müssen das abwarten und klar hoffen alle, dass es so bald wie möglich eine Normalisierung gibt.
Das war ein Beitrag aus Berlin von Matthias von Lieben. Jetzt aber nochmal zu den ganz Großen im Fußball, zumindest sportlich. Es ist nicht selten, dass Superstars wie Lionel Messi oder Robert Lewandowski Spitzenmannschaften den entscheidenden Vorteil in wichtigen Spielen bringen. Aber wie wichtig sind sie für den langfristigen Erfolg einer Mannschaft? Ein internationales Forscherteam hat jetzt versucht, Mannschaftserfolg zu messen, indem nicht einzelne Spieler, sondern die mannschaftliche Leistung und das Stellungsspiel ohne Ball beobachtet wurden. Matthias Friebe hat sich das angesehen.
Der Europameistertitel der deutschen Fußballnationalmannschaft 1996 wird bis heute verbunden mit diesem Satz.
Der Star ist die Mannschaft.
Wie hier von Matthias Sammer, damals Libero der deutschen Mannschaft, wiederholt. Das Kollektiv des deutschen Teams, ein toller Mannschafts- und Kampfgeist, machten mögliche individuelle Defizite wett. Plakative Sätze wie dieser funktionieren heute vor allem bei Teams unterhalb des Top-Levels, erklärt Frank Wormuth.
Im oberen Bereich entscheiden natürlich dann die Individualisten. Dann muss halt auch ein Messi dann mal den Ball nehmen und mal 2 ausspielen und in den Winkel hauen, um das Spiel zu gewinnen.
Wormuth ist Trainer des niederländischen Erstligisten Heracles Almelo und war davor viele Jahre lang Leiter der DFB-Trainerausbildung. Es ist bis heute eine Frage, die leidenschaftlich diskutiert wird. Wie wichtig ist das Kollektiv? Welchen Ausschlag geben Einzelleistungen von Superstars? Liverpools Meistertrainer Jürgen Klopp erklärte einmal,
wenn wir nur in die individuelle Klasse unserer Spieler vertrauen, dann gewinnen wir ohne Zweifel einige Spiele. Aber wir müssen darüber nachdenken, wie wir diese individuellen Stärken in ein Team integrieren.
Einen neuen Ansatz dafür liefert jetzt ein internationaler Forschungsverbund.
Das ist einer der ersten Versuche, Fußball aus einer kollektiven Perspektive zu betrachten,
erklärt Guy Amichai vom Max-Planck-Institut in Konstanz, der sich selbst wundert, dass bisher kaum das gemeinsame Funktionieren des Teams im Mittelpunkt der Forschung stand.
Das ist überraschend, weil viel Geld im Fußball ist und eigentlich fast alle Daten erhoben werden, bis hin zu physiologischen Dingen wie ihren Herzschlag oder das, was sie essen. Fußball ist aber ein Teamsport. Wir müssen also verstehen, wie das Team als Ganzes funktioniert.
Das wollen die Wissenschaftler mit einem disziplinübergreifenden Team ergründen. Unter anderem sind Biologen, Physiker und Computerspezialisten dabei. Die Wissenschaftler erheben keine Daten zu den Stärken und Schwächen einzelner Spieler. Stattdessen geht es um das kollektive Verhalten des Teams auf dem Platz. Analysiert mit einer Methode aus der statistischen Physik.
Wir haben uns vor allem angesehen, wie ähnlich die Bewegungsmuster der Teams sind. Wir haben klare Unterschiede darin gesehen, wann ein Spieler ein guter Spieler ist.
Wenig überraschend allerdings die Ergebnisse. Eine Abwehr funktioniert besonders gut, wenn sich alle Spieler möglichst gleich bewegen, also einen stabilen Verbund bilden. Umgekehrt sind Offensivspieler vor allem dann erfolgreich, wenn sie unkorreliert, man könnte auch sagen kreativ, zu den anderen laufen. Das gelte natürlich für Spieler wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, auffällig aber auch das Verhalten von Bayerns Thomas Müller.
Er hat ein sehr gutes Stellungsspiel, er weiß, wo er stehen muss, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
Felix Magath würde sagen, was brauche ich denn die ganzen Statistiken, das habe ich doch im Auge, das sehe ich doch. Alte Schule.
Lacht Trainer Frank Wormuth, der die neuen Erkenntnisse als Bestätigung seiner Arbeit versteht.
Ich glaube, dass alle Daten, die es gibt, die uns, nennen Sie mal Wissenschaft, uns vorlegt, sicherlich auch Nutzen hat. Keine Frage. Sie bestätigen die Aussagen meiner Trainerkollegen, es bestätigen meine eigenen Augen, sehen ja etwas und es ist dann erfahrungswert und es wird bestätigt.
Für ihn ist das, was die Wissenschaftler mit dem physikalischen Modell belegen können, nicht neu. Vor allem sei das Modell in der alltäglichen Arbeit nicht unbedingt hilfreich.
Ich wünsche mir immer von Studien und Wissenschaft immer, könnt ihr mir vorsagen, wie ich den Gegner schlagen kann? Und das hat noch keiner geschafft.
Das Modell von Guy Amichai und seinen Kollegen ist nicht für die Spielvorbereitung gedacht. Vielmehr kann es dadurch gelingen, das Spiel besser zu verstehen. Und auch als Instrument zum besseren Scouting von Spielern könnte es geeignet sein.
Wenn ich Messi sehe, ist es für mich sehr leicht zu sehen, dass er ein großes Talent hat. Deutlich schwieriger ist es, die Spieler zu finden, die ohne Ball sehr gut sind, die sich gut in gefährliche Positionen bringen können. Unsere Methode kann solche Spieler finden.
Bisher basieren die Untersuchungen noch auf keiner großen Datengrundlage. Nur einige wenige Bundesligaspieler haben die Wissenschaftler untersucht. Trotzdem ist das Team um Amichai überzeugt, dass die Daten robust sind und sich durch weitere Forschung in der Zukunft bestätigen werden. Sie können auf jeden Fall helfen, Dinge besser zu veranschaulichen als vorher, ist sich der Wissenschaftler sicher. Wie viel davon in den Alltag und die Praxis übernommen werden kann, da ist Trainer Frank Wormuth hingegen skeptisch. Zu viele Einflüsse verändern das Geschehen auf dem Platz.
Fußball hat so viele Parameter, 22 Spieler und dann noch der Schiedsrichter und weiß ich was noch alles, Heim- und Auswärtssituationen. Es sind sehr viele Parameter, die wir wissenschaftlich manchmal gar nicht in den Griff kriegen können.
Die Wissenschaft kann bei der Analyse helfen und zeigen, jetzt auch für das Bewegungsmuster einer Mannschaft, was der Trainer im besten Fall schon während des Spiels gesehen hat.
Wir können immer erklären, warum wir gewonnen haben oder warum wir verloren haben. Ich weiß, warum wir verloren haben. Weil ich es gesehen habe. Ich habe die Problematik gesehen, was der Gegner uns auferlegt hat. Ich habe gesehen, dass wir unseren eigenen Matchplan nicht durchgebracht haben. Die Ergebnisse bestätigen am Schluss in meinen Augen. Wenn ich dieses nicht sehen würde und sage, das ist mir jetzt gerade aufgefallen durch die Zahlen, dann habe ich auch meinen Job verloren.
Die Mannschaft steht im Mittelpunkt. Das kommt uns doch bekannt vor. Eine Studie, über die Matthias Friebe berichtet hat. In der US-amerikanischen Major League Baseball hat es einen positiven Dopingbefund gegeben. Tres Barrera, ein Spieler der Washington Nationals, ist positiv auf ein anaboles Steroid getestet worden. Er wird jetzt für 80 Spiele suspendiert. Barrera ist jetzt schon der 7. Baseballspieler aus den USA, der dieses Jahr wegen eines Dopingvergehens gesperrt wird. Das war die letzte Meldung in dieser Sendung. Sport am Samstag geht jetzt zu Ende. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.